So, jetzt, ich habe es mal an und ausgemacht. So, zweiter Anlauf. Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, wieder da zu sein. Wir hatten als Familie eine sehr schöne Woche Urlaub gehabt, konnten uns erholen und es war richtig gut und freuen uns jetzt wieder hier im Markgräflerland zu sein. Und hier ist auch richtig schönes Wetter und wird auch die nächsten Woche richtig schön. Da können wir nochmal richtig schön den Sommer genießen, nochmal uns raus in den Garten setzen, in den Park gehen, was auch immer dran ist und nochmal Eis essen. Ja, heute geht es weiter mit der Predigtreihe Helden aus der oder Heldinnen aus der zweiten Reihe. Und wie schon erwähnt, sind ja Helden Leute, die besonders herausstechen mit besonderen Merkmalen. Und sie werden von Leuten bejubelt, angehimmelt und bekommen auch häufig besondere Anerkennung. Aber in der Bibel entdecken wir auch immer wieder Menschen, deren Einsatz für Gott auch heldenhaft war, obwohl sie vielleicht nicht so bekannt sind oder waren. Sie sind nicht so bekannt wie Abraham, Mose, Josua, David oder auch der Apostel Paulus. Aber trotzdem finde ich und glaube ich auch, dass sie in Gottes Augen Helden sind, weil sie mit und für ihn unterwegs sind. Und ich glaube, dass wir auch noch heute von ihnen aus ihrer Geschichte mit Gott, wie sie Gott erlebt haben, wie sie mit Gott unterwegs waren, lernen können. Von daher freue ich mich, dass wir uns heute wieder auf den Weg machen, eine neue Person aus dem Alten Testament, eine Heldin aus dem Alten Testament anschauen. Nachdem ich letztes Mal einen etwas längeren Steckbrief bei einer Person habe, habe ich ihn mal verkürzt und bin gespannt, ob jemand rausfindet, um wen es sich handelt. Es geht nämlich heute um eine Prophetin, Richterin und Kämpferin aus dem Alten Testament. Wer hat denn da eine Vermutung, auf welche Person das zutreffen könnte? Hier alle gut bestens bewandert. Richtig, es geht heute um Deborah. Ich habe euch mal eine erste Folie mitgebracht, so oder so ähnlich hat sie vielleicht ausgesehen. Sie war Prophetin, Richterin und Kämpferin. Zu finden ist ihre Geschichte, ihr Bericht im Buch der Richter, Kapitel 4 und 5. Und in diesen zwei Kapiteln geht es um eine Geschichte, die wir uns gleich näher anschauen werden, um einen Mann namens Barak und eben die Frau namens Deborah, die für diesen Glauben des Baraks entscheidend von Bedeutung hatte. Von Gott sind Mann und Frau gleichberechtigt und gleichwertig, wobei sie nicht gleichartig sind, denn sie wurden unterschiedlich geschaffen. Sie haben unterschiedliche Aufgaben wahrzunehmen, ja, so wie der Vater in einer Familie da ist und die Mutter da ist mit unterschiedlichen Aufgaben und unterschiedlichen Zuständigkeitsbereichen. Und gemeinsam ergänzen sie sich so gut und können so gemeinsam zum Segen Gottes werden und ihn dadurch ehren. Wenn wir in die Bibel etwas weiter im Neuen Testament, in den Hebräerbrief Kapitel 11 schauen, da werden so die Helden des Alten Testaments erwähnt. Und dort findet man nur den Namen Barak als Glaubensheld genannt. Aber um das zu werden, gebrauchte Gott die Frau Deborah, dass Barak überhaupt zu diesen Glaubenshelden werden konnte. Denn sie unterstützte ihn, machte ihm Mut und half ihm, den von Gott vorgesehenen Platz einzunehmen, seine Berufung wahrzunehmen. Und diese Geschichte und auch viele weitere zeigen immer wieder sehr schön, dass wir als Mann und Frau aufeinander angewiesen sind und auch einander brauchen. Männer und Frauen sind füreinander da. Sie passen sehr gut zusammen und bilden ein perfektes Team. Und das gilt auch besonders für die Ehe, in der Jesus und die Gemeinde widerspiegeln sollen. Aber auch sonst im Dienste von der Gemeinde oder im Reich Gottes, sowie auch gleich in der Geschichte von Deborah und Barak, die wir uns anschauen werden, ist es gut, wenn Männer und Frauen gemeinsam für Gott unterwegs sind. Bevor wir in die Geschichte reinspringen, möchte ich aber gern mit euch noch die geschichtliche und politische Situation von dem damaligen Israel kurz anschauen. Bitte mal die nächste Folie. Die Zeit, in der das Buch der Richter geschrieben worden war, ist die Epoche nach der Landnahme durch Josua mit dem Volk Israel. Und relativ am Ende des Buches beginnt dann die Königszeit mit König Saul, gefolgt von David und Salomo. Ganz grobe Zeiteinrechnung, Es waren die Jahre so zwischen 1200 vor Christus und 1000 vor 100 Christus. Und die damalige politische Situation war geprägt davon, dass eine große Führungslosigkeit im Volk Israel herrschte. Kannst du mal kurz die Folie zurücklassen, die zeigen wir gleich. Und es gab, wie gesagt, damals noch keine Könige. Und das Volk Israel war sozusagen jetzt im Land Kanaan und hatte sich dort mehr und mehr beheimatet und niedergelassen. Sie vergaßen doch da wieder ihren Bezug zu Gott, ihre Abhängigkeit zu dem lebendigen Gott Israels. Und Gott schenkte aber immer wieder Personen, die Richter genannt worden sind, die in der damaligen Zeit den Menschen zu Recht und Ordnung verholfen hatten und auch sich gegen die Feinde gewandt haben und auch gegen die Feinde gekämpft haben. Genau, und diesen Text, der nächste kann es jetzt mal einblenden, beschreibt nochmal diese Situation. Da lesen wir in Richter 4 die Verse 1 bis 3. Als Ehud gestorben war, taten die Israeliten erneut, was dem Herrn, also Gott, missfiel. Da ließ der Herr ihr Gebiet vom Kanaanitenkönig Jabin erobern. Der regierte in Hasor und besaß 900 eiserne Streitwagen. Sein Heeresführer hieß Sisera. Er hatte seine Truppenlager in Harashot Goyim aufgeschlagen. 20 Jahre lang quälte und unterdrückte Jabin die Israeliten. Da schrien sie zum Herrn um Hilfe. Also die Situation, die Israeliten sind jetzt in diesem Land Kanaan, haben es betreten, aber ihr Auftrag war damals gewesen, das ganze Land einzunehmen, was sie aber nicht getan haben. Stattdessen begnügten sie sich mit so einer Koexistenz der heidnischen Nachbarn und lebten mit ihnen zusammen. Und in der Laufe der Zeit kam es dann zu immer mehr Kompromissen, sodass auch sich die Völker mischten, dass die Israeliten heidnische Völker aus den Nachbarländern Männer oder Frauen heirateten. Und mehr kam es auch zu einem geistlichen Stillstand und auch zu einem wirtschaftlichen Stillstand. Die Menschen lebten auch so ein bisschen in Furcht vor den Nachbarvölkern und konnten ihren Glauben zu Gott nicht mehr so offen praktizieren. Und diejenigen, die mit Gott lebten, hätten da auch aufstehen können, taten es aber nicht und schwiegen stattdessen. Doch der eigentliche Grund dieser miseren Lage war auch dieser Unterdrückung, dass das Volk Israel sich nicht an Gott gehalten hat, an Gott und seine Gebote. Dementsprechend hat Gott es erlaubt, dass die Feinde, die Völker nebendran, die Israeliten wieder unterdrückt haben. Und ein wichtiger Grund ist auch, weshalb diese Strafe kam, weil sie sich an die anderen Götter der Nachbarvölker wieder gewendet haben, da Kompromisse eingegangen sind, Bünde mit falschen Göttern aus den anderen Kulturen und einfach Mächten sich eingelassen haben, wo Gott es nicht so sehen konnte und sie dafür auch bestraft hatte. So waren sie also belagert und bevölkert von den Kanaanitern, die auch rein militärisch ihnen mehr überlegen waren. Denn wir müssen uns daran erinnern, das Volk Israel war ja mehrere Generationen lang in Ägypten in Sklaverei gehalten worden. Und als sie dann rausgezogen sind mit Mose ins verheißene Land, mussten sie ja dann nochmal eine extra Runde 40 Jahre in der Wüste drehen, weil sie auch da wieder nicht auf Gott gehört haben. Und dann kam es zu dieser Landeinnahme Stück für Stück. Da gab es aber nicht wirklich Zeit zur Entwicklung. Da hatten die Nachbarvölker nebendran wesentlich mehr Zeit. Wie es hier in dem Text heißt, haben die Kanaaniter gelernt, Eisen zu bearbeiten. Es war auch der Beginn der Eisenzeit und sie waren militärisch sehr hoch gerüstet. So hatten sie, wird hier in dem Text erwähnt, 900 eiserne Streitwagen. Und ja, das belastete das Volk Israel damals sehr. Es wurde zu einer großen Last und dann fingen sie sich wieder an zu besinnen, ah, wir haben doch Gott. An den könnten wir uns wenden. Und sie flehten und baten ihn um Hilfe. Denn es ist ja nie zu spät, zu Gott zu kommen und seine Anliegen zu bringen. Nachdem dieser Text erwähnt worden ist, die eine Macht mit dem Streitwagen, mit dem großen Heer, wird eine andere Macht in den kommenden Versen vorgestellt, eine Frau. Was für ein krasser Gegensatz, da dieses große Heer, der Kanaaniter, im Gegensatz zu der Frau der Richterin. Wir lesen in Kapitel 4, die Verse 4 bis 5, da heißt es, zu der Zeit war Richterin in Israel die Prophetin Deborah, die Frau Lapidots. Sie hatte ihren Sitz unter der Palme Deborahs zwischen Rama und Bethel auf dem Gebirge Ephraim. Und die Israeliten kamen zu ihr hinauf zum Gericht. Deborah war also eine Israelitin, die in der Nähe von Jerusalem nördlich eingesetzt worden war von Gott als Prophetin und Richterin. Und die Menschen aus der Umgebung und auch aus Israel kamen zu ihr. Sie war keine Frau, die umherreiste wie manche andere Richter in der damaligen Zeit, sondern die Menschen kamen zu ihr und ihre Hauptaufgabe scheint gewesen zu sein, Rechtsfälle zu schlichten oder da mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und zu gucken, wie man da gemeinsame Lösung finden kann. Meinen ersten Punkt der Predigt habe ich überschrieben, Verantwortung übernehmen, was wir von Deborah lernen können. Wie erwähnt, fehlte es in dieser damaligen Zeit an vielem, aber besonders an Führungspersönlichkeiten. Und das stürzte das damalige Volk Israel auch in eine schwere Krise. Es litt, wie gesagt, wird hier in diesem Text erwähnt, 20 Jahre lang unter einer Besetzung der Kanaaniter, die militärisch ihnen sehr überlegen waren. Und offensichtlich waren die Israeliten nicht so bewaffnet und gewandert im Kampf, denn in Richter 5:8 heißt es, dass kaum ein Schild oder Speer zu sehen war. So konnten also die damaligen Nachbarvölker und Feinde machen und tun, was sie wollten, und niemand von den Israeliten hatte etwas dagegen zu setzen. Denn es gab ja keinen Anführer, keinen wirklichen Anführer oder Heeresführer, keinen Leiter, keinen Mann, der das Geschick jetzt in die Hand nehmen wollte und das Volk aus dieser Misere rausbringen wollte. Die Israeliten waren also mutlos, verzagt und hatten irgendwie auch keine Ideen oder Impulse. Sie resignierten einfach. Ja, das ganze Volk scheint wie gelähmt. Und das wirkte sich natürlich auch auf die Landwirtschaft und auf die Wirtschaft des Landes aus. In Richter 5, Vers 7 lesen wir, die Felder und Dörfer lagen verwaist. Andere Bibelübersetzungen schreiben, niemand wagte, die Felder zu bestellen. Die Städte waren oder Dörfer waren wie ausgestorben. Es war also in der damaligen Situation ein Stillstand. Nichts lief mehr, wie ausgestorben. Irgendwie war kein Lachen, keine Hoffnung, keine Freude, kein Gesang mehr in den Straßen. Ohne Leitung geht ein Volk zugrunde. Es geschieht Chaos. Das lesen wir auch schon in der Bibel in Sprüche 11, Vers 14. Da heißt es, wo es an weiser Führung fehlt, kommt ein Volk zu Fall. Und ich glaube, das sind wahre Worte, die hier sind. Wo es an weiser Führung fehlt, kommt ein Volk zu Fall. Und das war damals so. Doch wie gut ist es, dass Gott seine Leute in der Sicht hat. Dass Gott einen Plan hat für uns. Die Israeliten haben vielleicht nach jetzt dem Krieger in dem Land Ausschau gehalten. Nach einem starken Mann, der das Ruder in die Hand nimmt. Aber es schien wohl keiner da zu sein. Die starken Männer scheinen abgetaucht und ängstlich gewesen zu sein. Und hier kommt es in der Bibel zu einem schönen Ausnahmefall. Weil die Männer an dieser Stelle versagten, wird eine Frau zur Prophetin und Richterin. Und das lesen wir auch in Richter 5, Vers 7. Da steht es, die Dörfer waren verwaist, es fehlte an Führung in Israel. Und dann heißt es, bis ich Deborah aufstand, eine Mutter in Israel. Wenn man jetzt diese Worte hier so liest, hört es sich ja schon ganz schön überheblich an, könnte man denken. Man könnte denken, dass Deborah so die Frau aufsteht und sagt, ach, Männer sind ein Totalausfall und jetzt komme ich erstmal, nimm das Ruder in die Hand und zeige euch mal, wie die Sache läuft und bring den Laden so wieder ein bisschen in Schwung. So glaube ich nicht, dass sie es gemeint hat, sondern sie stellt einfach die sachlichen Fakten fest, dass es keine Führung gibt, dass keiner bereit war, von den Männern aufzustehen und die Sache in die Hand zu nehmen. Deborah schaute nicht länger nur auf sich und die Probleme vielleicht ihrer Familie, sondern sie sah auch die Not in ihrem Volk. Sie stand auf, weil sie Gottes Stimme gehört hat und weil sie Gott vertraute. Deborah war ja eine Richterin und sie war in der Nähe von Jerusalem unter einer Palme, die nach vielleicht ihrem Namen oder einer Vorgängerin benannt worden ist und hatte dort Sprechstunden eingerichtet. Und das Ganze oder ein Großteil des Volkes Israel kam immer wieder zu ihr, um Rechtsprechung zu erfahren. Und ich glaube, dass neben den Streitigkeiten, die da vorgetragen worden sind, Deborah sich auch immer wieder klagen und weinen von den Landsleuten anhören musste, wie schlecht es ihnen doch geht und wie schlecht es dem Volk geht. Und ich glaube, dass es was mit ihr gemacht hat und dass sie damit Gott auch ins Gebet gegangen ist und Gott bestimmt auch angefleht hat, doch jetzt einzugreifen und die Situation zu verändern, einen Ausweg zu schenken. Sorgen und Ängste über Lebenssituationen bezüglich unserer Familie oder unser eigenes Leben, sei es vielleicht Studium, Beruf oder generell unsere Zukunft, die haben wir ja auch noch heute. Da hat sich ja nichts dran geändert. Wir Menschen machen uns auch immer wieder Ängste und Sorgen. Und vielleicht gibt es da auch in unserem Leben manchmal Bereiche, wo etwas brach liegt, wo Stillstand ist, wo wir Hoffnungslosigkeit haben oder wo wir auch schon resigniert haben. Vielleicht erscheint dir deine Herausforderung gerade so groß und dass du irgendwie in manchen Bereichen gar nicht mehr vorstellen kannst, dass dir da jemand helfen kann. Es fehlt irgendwie an allen Ecken und Enden irgendwie Anleitung, vielleicht Hilfe oder Unterstützung. Und hier ist was Gutes, eine gute Nachricht. Wir brauchen mit unseren Problemen, Ängsten, Sorgen nicht allein zu bleiben. Wir haben einen Gott, der groß ist. Wir haben es vorhin im Lobpreis gesungen, uns zusingen lassen. So. Und der ist stark genug, unser Leben mehr und mehr zu verändern. Der auch Schwierigkeiten mit uns gemeinsam überwinden kann, der Chaos beseitigen kann. Ich möchte uns ermutigen, lasst unser Vertrauen auf Gott setzen. Das heißt konkret, übernehme Verantwortung und stell dich auch diesen Herausforderungen. Aber du brauchst das nicht allein tun, sondern mit Gottes Hilfe. Ich möchte jetzt ein paar Worte an die Männer richten. Ich möchte euch und mich damit einschließen und sagen, lasst uns echte und wahre Männer sein und uns nicht verkriechen wie die Männer im damaligen Israel, die keine Verantwortung übernommen haben und so, dass eine Frau in die Bresche für sie springen musste. Ich möchte uns ermutigen, dass wir nicht ängstlich und scheu sind. Und ich möchte uns bitten, dass wir auch nicht nur auf uns schauen, dass wir nur an uns selbst denken und unsere Karriere, sondern dass wir lernen, Verantwortung in den unterschiedlichsten Lebensbereichen wahrzunehmen. Und dass so nicht die Frauen in die Bredouille kommen, die Zügel in die Hand nehmen zu müssen für uns. Denn das passiert immer wieder. Ich selber merke es in meinem eigenen Leben, aber bekomme es auch in anderen Ehen, Familien und auch in der Gemeinde mit. Und liebe Frauen, euch bitte ich, uns Männern zu helfen und zu ermutigen, so wie es Deborah getan hat, die geholfen hat, dem Mann Barak ein bisschen in die Gänge zu kommen, ein bisschen zu schieben, sodass er seinen von Gott bestimmten Platz eingenommen hat und seine Verantwortung wahrgenommen hat. Das werden wir gleich in dem weiteren Bericht auch noch näher lesen. Und wenn wir da als Männer und Frauen gemeinsam unterwegs sind und miteinander im Gespräch sind und uns unterstützen, uns stärken und gemeinsam dann auch Verantwortung übernehmen, dann können wir mit Gottes Hilfe alle Herausforderungen in dieser Zeit annehmen und uns ihnen auch stellen. Und das ist mein zweiter Punkt, auf Gott vertrauen und einander helfen. Deborah hat also die Not damals in Israel gesehen und hat dann Verantwortung übernommen. Und sie wusste auch, dass sie eine Aufgabe von Gott aufgetragen gekriegt bekommen hat. Und so bestellte sie nun einen Mann namens Barak zu sich und ermutigte ihn, in die richtige Funktion als Heerführer von Volk Israel zu bringen und zu kommen. Und so lesen wir jetzt gleich im nächsten Abschnitt, was sie zu ihm sagte. Da heißt es: Eines Tages ließ Deborah Barak zu sich kommen, den Sohn von Abinoam aus Kedesh, im Stammesgebiet von Naphtali. Deborah, sie sagte zu ihm: Hat dir nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, geh hin und ziehe auf den Berg Tabor
und nimm 10.000 Mann mit dir von Naphtali und Sebulon. Ich aber will Sisera, den Feldmann Jabins, dir zuführen an den Bach Kishon mit seinen Wagen und mit seinem Heer und will ihn in deine Hände geben. Deborah ruft sich also diesen Mann zu sich, Barak, und teilt ihm Gottes Anweisung, die er wohl auch schon erhalten hat, für den Kampf gegen die Feinde nochmal mit. Und darin eingeschlossen in dieser Ansage ist auch die Verheißung des Sieges. Nun war Barak an der Reihe, der wie Deborah grundsätzlich auch an Gott glaubte und auch ihm vertraute. Doch waren die beiden auch etwas unterschiedlich aufgestellt oder unterwegs. Deborah vertraute anscheinend Gott ohne Wenn und Aber. Gottes Wort war für sie die absolute Autorität und bei ihr gab es nichts anzuzweifeln. Sie war sich sicher, dass Gott an ihrer Seite ist, egal was kommen und passieren mag. Und sie wusste, in all diesen schwierigen Situationen, auch unter dem Druck der Feinde, ist Gott mit ihnen und unter ihnen. Gucken wir Barak an, der war sich da gar nicht so sicher. Er sah nur die Übermacht der Feinde, die vielleicht vergangenen Niederlagen und auch die Not des Volkes. Und nun suchte Barak die Unterstützung von Deborah. Wir lesen jetzt einen Text weiter, die Antwort, die er denn Deborah gab. Da heißt es, wenn du mit mir gehst, so will ich gehen. Gehst du aber nicht mit mir, so gehe ich nicht. Er war ängstlich und hatte irgendwie kein Gottvertrauen mehr so wirklich. Seine Gedanken waren bestimmt von Sorgen und Ängsten. Und nun schien es wieder an Deborah zu hängen, wie es ausgeht. Ich frage mich, wie ist das manchmal bei uns? Kommt uns das vielleicht auch manchmal bekannt vor? Wir haben da diese großen Herausforderungen, die vielleicht anstehen oder zu bewältigen sind. Da sind vielleicht Menschen in unserem Umfeld, vielleicht nennen wir sogar auch Gegner, die sich gegen uns stellen, die es nicht gut mit uns meinen, die uns Ärger machen. Da gibt es Sorgen, Nöte und Probleme, die uns das Leben schwer machen. Wie gehst du, wie gehe ich damit um? Sind wir voller Angst und Unsicherheit und können wir Gott nicht wirklich bedingungslos vertrauen? Oder glauben wir fest an die Zusagen Gottes, dass wir mit Kraft und Zuversicht durch den Heiligen Geist unbeirrt vorwärts gehen? Die Frage ist hier, auf wen oder worauf verlasse ich mich eigentlich im Leben? Ja, rein menschlich gesehen kann ich den Barak total seine Bedenken recht geben. Ja, die Bewaffnung von Israel war damals schlecht und die Moral der Israeliten ähnlich. Ja, sie waren 20 Jahre unterdrückt und hatten bis dahin auch rein gar nichts wirklich erreicht. Und sie hatten nun undenkbare schlechte Voraussetzungen, um in den Krieg zu ziehen. Und vielleicht ist es manchmal in unserem Leben, gibt es auch so Situationen, wo es manchmal keinen wirklichen Ausweg zu scheinen gibt. Wo wir wirklich an uns zweifeln, wo wir menschliche Zweifel haben, die auch berechtigt sind. Da sind vielleicht Fragen nach der beruflichen Perspektive. Wo kann ich vielleicht einen Arbeitsplatz finden? Welchen Weg soll ich beruflich einschlagen? Vielleicht habe ich auch gar keine Arbeit. Damit verbunden kommen dann auch wirtschaftliche oder finanzielle Nöte. Oder vielleicht ist da auch das niederschmetterndste Ergebnis oder die Diagnose des Arztes, die einen so wirklich ins Loch fallen lässt, weil sie unbegreiflich schwer ist und weitwiegend. Oder da ist vielleicht der Frust, dass ich keinen Partner oder Partnerin finde. Oft sind es aber auch die Kleinigkeiten im Alltag, die uns verunsichern, Angst machen oder Sorge bereiten. Wie gut ist es da, dass wir uns den Herausforderungen stellen dürfen, aber da auch gegenseitig dabei helfen und unterstützen können. Denn das will uns, glaube ich, hier diese Geschichte auch deutlich machen und wird gezeigt, Deborah ermutigt nun den Barak, auf Gott zu vertrauen und stärkt ihm den Rücken. Und ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe, als die wir uns Christen bezeichnen, mit Jesus unterwegs sind, dass wir einander uns gegenseitig ermutigen und Mut machen, dass wir helfen, uns aufeinander, auf Gott zu vertrauen. Und das können wir sehr gut auch in der Gemeinde üben. Hier im Gottesdienst, aber auch unter der Woche, wenn wir uns in Hauskreisen treffen. Von daher lohnt es sich an dieser Stelle, möchte ich es auch nochmal erwähnen, sich einen Hauskreis zu suchen, wo man ermutigt, getröstet und gestärkt werden darf, wo man einander Glauben, miteinander Glauben und Leben teilen darf. Lasst uns auf Gott schauen und erleben und ihm vertrauen, dass er uns wirklich hilft. Denn wir sind, glaube ich, häufig eher ein bisschen pessimistisch oder eher geneigt, uns einander auch manchmal runterzuziehen oder zu kritisieren. Aber ich glaube, dass wir noch mehr Ermutiger und Unterstützer brauchen in unseren eigenen Reihen, die uns aufrichten und in unsere Berufung führen, die Gott für uns vorgesehen hat, die uns helfen, unsere Probleme, Herausforderungen zu meistern, das Leben zu bewältigen. Und Deborah war so eine Frau. Sie begleitete Barak und sagte, ja, ich komme mit dir. Und sie ermutigte ihn, sein Mann zu stehen und eine Schlacht zu schlagen. Und ein wenig verpasste sie auch ihm einen liebevollen vielleicht Tritt in den Hintern, den wir manchmal auch als Männer brauchen. Denn so heißt es ein paar Verse weiter, Deborah aber sprach zu Barak, mach dich auf, denn dies ist der Tag, an dem der Herr den Sisera in deine Hand gegeben hat. Nachdem Deborah den Barak so ermutigt hat, hat er es jetzt scheinbar vielleicht ergriffen oder verstanden und er marschierte los und vertraute Gott und erlebte die Kraft Gottes und erlebte auch einen Sieg in seinem Leben, der wie vorher von Gott angekündigt worden war. All diese schweren Streitwagen, diese 900, diese großen kanaanitischen Streitwagen, blieben bei dem von Gott gesandten Unwetter im Schlamm stecken. Und das feindliche Heer kam um und die Soldaten konnten geschlagen werden. Ja, und diese Geschichte, die wir da im Richter 4 und 5 lesen, darf uns Mut machen, auch trotz manchmal aussichtsloser Situationen, auf einen Gott zu vertrauen, der übernatürlich eingreifen kann und uns den Sieg schenken darf. Lasst uns so aufstehen wie die Deborah und lasst dich auch von anderen ermutigen, von anderen Glaubensgeschwistern, wie es Barak so erlebt hat, und vertraue auch diesen göttlichen Zusagen und zögere nicht länger, sondern geh und erlebe, wie Gott eingreift, wie Gott handelt. So steht es auch in Psalm 33, Vers 4, denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Interessant fand ich auch die Bedeutung von dem Namen Deborah. Sie heißt Biene. Und so fleißig und engagiert, wie sie für das Reich Gottes damals in Israel unterwegs war, ist es doch auch beeindruckend, umso mehr sich vor Augen zu führen, dass die großen Männer des Volkes damals Angst vor den Feinden hatten und keinen Finger mehr rührten und im Land alles brach lag. Und wie toll und segensreich war es, dass die Deborah aufgestanden ist und angepackt hat. Daher nochmal an uns, liebe Männer, lasst uns da Verantwortung übernehmen und unsere Leitungsverantwortlichkeiten, Leitungsaufgaben in den unterschiedlichsten Bereichen auch wahrnehmen. Und an dieser Stelle auch ein Dankeschön an alle Frauen, die sich hier sowohl in der Gemeinde auch als darüber hinaus engagieren. Aber es geht nicht darum, dass der eine besser oder der andere schlechter ist, sondern schlussendlich kämpfen Deborah und Barak auch zusammen im Kampf und gewinnen mit Gott. Gemeinsam erringen sie den Sieg. Und das ist eine große Freude, dass wir als Männer und Frauen gemeinsam unterwegs sein dürfen nach unserer Bestimmung, um Gott zu dienen. Und hier komme ich zu meinem letzten Punkt. Gott allein gebührt alle Ehre. Die Geschichte geht weiter und zeigt uns, was nach diesem siegreichen Kampf geschah. Nämlich da heißt es in Richter 5, Vers 1, da sangen Deborah und Barak. Hier kommt nochmal diese Einheit von den beiden am Ende sehr schön zum Vorschein. Deborah besingt zusammen mit Barak den Sieg Gottes. Da ist nicht plötzlich nur Deborah, die Heldin alleine, die sich rühmt, wie toll sie ist und wie toll, was sie alles geleistet hat und vielleicht auch nochmal den ängstlichen Barak etwas schlecht macht. Nein, sie singen gemeinsam ein Siegeslied. Nicht zur eigenen Selbstbeweihräucherung oder zum Eigenlob, dass sie so toll gekämpft haben und nun den Sieg errungen haben. Nein, sondern sie singen gemeinsam ein Lobpreislied zur Ehre Gottes. Wie toll ist das? Ein Triumphlied über den Sieg Gottes nach über 20-jähriger Leidenszeit. Und so heißt es hier auch in Richter 5, die Verse 2 bis 3. Lobet den Herrn, das Führer in Israel anführten, das willig sich zeigte das Volk. Höret zu, ihr Könige, merkt auf, ihr Fürsten, ja, ich will dem Herrn singen, dem Herrn, dem Gott Israels, will ich spielen. Deborah und Barak klopften sich also nicht selber auf die Schulter, wie toll sie sind und wie heldenhaft sie alles gemeistert haben, sondern sie verweisen auf Gott, den Herrn, dem alle Ehre allein gebührt. Und sie setzen schlussendlich damit, zeigen sie auch, haben sie nicht auf rein menschliche Kraft oder Möglichkeiten gesetzt, sondern allein auf Gott vertraut. Und so können sie dann mit vollem Herzen dieses Siegeslied zu Gott singen. Und sie weisen auch die nachfolgenden Generationen, und hier heißt es auch Fürsten oder auch Könige, sagt er, hey Leute, für die Zukunft merkt euch, woher unsere Kraft kommt, woher der Sieg kam, nämlich von Gott allein, der den Sieg geschenkt hat. Gott besiegte die Feinde Israels und veränderte dann 20 Jahre Leid in anschließender Reihe mit 40 Jahren Segen. Barak und Deborah ermutigten und vertrauten Gott und erlebten einen Sieg mit Gott. Und das ist bei uns vielleicht manchmal ähnlich. Wir fühlen uns vielleicht schwach und ängstlich. Wir haben vielleicht versagt. Aber ich möchte dir sagen, Gott selbst möchte dafür sorgen, dass du Leute an deine Seite gestellt bekommst, die dir helfen, die dich ermutigen möchten, die helfen können, deinen Auftrag, deine Berufung zu leben und auszuführen und somit auch einen Sieg für ihn zu erringen. Daher möchte ich uns ermutigen, dass wir den Worten der Bibel Glauben schenken und dass wir Gott vertrauen und dass wir dann auch in den Lobpreis, in die Anbetung einsteigen können, so wie es damals auch Barak und Deborah getan haben. Amen. Ich möchte zum Reflexion der Predigt, aber auch nochmal euch ein Lied einspielen, was uns zusagt, wer wir in Gottes Augen sind. Deborah wusste, wer sie ist. Sie wusste, wer mit ihr unterwegs war, nämlich der lebendige Gott. Sie hielt fest an den Zusagen Gottes und das wünsche ich uns auch für unser Leben, dass wir das wissen, wer wir in Gottes Augen sind. Und dass wir mehr und mehr verstehen und vertrauen und glauben, dass wir wissen, mit Gott ist alles möglich. Und das wird auch im nächsten Lied, lustigerweise wird es von einer Deborah gesungen, bringt es nochmal zum Ausdruck. Da heißt es, du sagst, wer ich bin und was ich zu tun habe. Bitte hilf mir, dass ich das mehr und mehr glaube und verstehe. Lasst uns das Lied anhören.